Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Das Wetter ist gut, die Läden haben geöffnet und man sieht sie plötzlich wieder, die Grüppchen auf der Wiese und Kinder, die ihre Großeltern besuchen, Begrüßung trotz Corona mit Kuss und Umarmung. Was denkt sich ein Epidemiologe, wenn er so etwas sieht?
Ich glaube, dass dieses Signal letzte Woche von der Presseerklärung dazu geführt hat, dass jetzt am Wochenende die Leute eigentlich gerne in die Parks gegangen sind und in größeren Gruppen zusammengestanden haben und innerlich das Gefühl haben, wir haben die Krise bewältigt. Aber das ist leider nicht der Fall. Und ich werde nicht müde, das immer wieder zu erinnern. Die Krise ist nicht bewältigt, sondern diese Lockerungen sind ein Versuch, ob wir in der Lage sind, mit etwas mehr Wirtschaftsaktivität die Kontrolle des Virus trotzdem zu behalten.
Michael Meyer-Hermann ist Physiker und Systemimmunologe. Am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig analysiert er derzeit das Pandemiegeschehen. Was sind die Folgen unseres Verhaltens? Was bringen Masken? Welche Konsequenzen hat es, wenn wir Schulen öffnen und die Wirtschaft wiederbeleben? Das versucht er mit sogenannten agentenbasierten Modellen im Computer nachzuspielen. Gestern Abend habe ich mit ihm über diese Modelle und über Schlussfolgerungen gesprochen.
Also die agentenbasierten Modelle sind ja zusätzliche Modelle zu denen, die wir sowieso schon die ganze Zeit verwenden, um die Situation zu bewerten. Sie haben einen zusätzlichen Aspekt, nämlich dass die Individuen in der Gesellschaft besser charakterisiert werden können. Also ist jeder Agent ist eine Person in dieser Gesellschaft und dementsprechend keine Eigenschaften haben, wie zum Beispiel einer bestimmten Berufsgruppe anzugehören oder Kinder zu haben, in einem Haushalt von 3-4 Personen zu wohnen, bestimmte Gewohnheiten zu haben, wie zum Beispiel abends in die Kneipe zu gehen. Dieses agentenbasierte Modell steht im Moment. Wir können damit Simulationen machen. Allerdings müssen wir es noch sorgfältig auf die aktuelle Situation auch in Deutschland anpassen, dass wir damit stabile und aussagekräftige Aussagen machen können.
Wie lange wird es noch dauern, bis Sie Ergebnisse haben?
Man muss immer aufpassen mit solchen Prognosen. Ich hoffe, dass wir auf einer Einige-Woche-Skala gute Ergebnisse liefern können.
Die Politik hat es Ihnen ja auch nicht leicht gemacht, als sie im März verschiedene Maßnahmen mehr oder weniger gleichzeitig eingeführt hat. Wie fatal ist das für Ihre Modelle? Können Sie trotzdem herausfinden, was jede einzelne Maßnahme bringt?
Wir haben das versucht mit den klassischen SIR-Modellen, also diesem differentialgleichungsbasierten Ansatz, und haben versucht, die Reproduktionszahl gewissermaßen vorherzusagen, also wissend, wie sie ist, aber aufgrund von den Maßnahmen, die eingeführt worden sind, und damit die Größe der Maßnahmen abzuschätzen. Dieser Versuch ist nur ganz partiell gelungen. Also wir können dadurch keine wirkliche Hierarchie der Maßnahmen determinieren, weil sie zu nah beieinander, wie Sie schon sagten, liegen und gleichzeitig ja auch eine variable Zeitverzögerung in der Wirkung der Maßnahmen existiert. Das macht die Arbeit sehr schwer. Ich denke, dass wir mit Hilfe des agentenbasierten Modells da bessere Abschätzungen machen können. Deswegen sind wir auch sehr motiviert, daran weiterzuarbeiten.
Jena hat immerhin vor 2 Wochen schon die Maskenpflicht eingeführt. Sehen Sie vielleicht diesen Effekt schon?
Na, in Jena sieht man ihn ja. Die Fallzahlen sind ja massiv runtergegangen. Wir wissen aber natürlich nicht, ob das wegen der Masken war. Und das ist ja das große Problem. Man führt irgendwas ein und dann passiert etwas, was auf der Fallzahl klar sichtbar ist, aber die Ursache dafür kennt man nicht. Das kann vielleicht bestimmte Klimasituationen in Jena gewesen sein zum Beispiel. Also man kann nicht wirklich sicher sagen, was ist auf was zurückzuführen. Genauso wenig wie wir zum Beispiel in Südkorea sagen können, die Masken waren daran schuld, dass die das Virus relativ klar und schnell unter Kontrolle gebracht haben. Das ist genau die Schwierigkeit, vor der wir stehen. Vielleicht war es dann doch die Tracing-Methode, die sie verwendet haben. Wir müssen also bei der Zuordnung von Ursache und Wirkung sehr vorsichtig sein, damit wir nicht zu falschen Schlüssen kommen. Das ist ein wissenschaftlich sehr diffiziles Problem.
Eine wichtige Kenngröße haben Sie gerade genannt, nämlich die Reproduktionszahl. Diese Reproduktionszahl ist in den letzten Tagen in die Diskussion geraten. In der Berechnung des Robert-Koch-Instituts sieht es nämlich so aus, als wäre sie schon Ende März mehr oder weniger auf dem Niveau von heute gewesen, nämlich etwa auf 1. Ein Infizierter hätte demnach eine weitere Person angesteckt und das schon vor dem Shutdown. Der Shutdown hätte demnach gar nichts gebracht. Das stimmt so allerdings nicht. Können Sie uns vielleicht kurz erklären, was da los ist? Arbeiten wir in dieser Pandemie mit einer Kenngröße, die gut ist oder schlecht?
Die Kenngröße ist insofern sehr hilfreich, als dass sie uns die Dynamik gut abbildet. Wir haben dennoch unterschiedliche Weisen, mit denen wir die Kennzahl berechnen können. Also wir sehen diesen Abfall auf 1 zu diesem Zeitpunkt nicht. Wir haben aber allerdings auch etwas andere Daten verwendet als das Robert-Koch-Institut. Bei uns sieht man einen kontinuierlichen Abfall auch nach dem 15. März bis hin in den Anfang April. Und wir kreuzen die 1 erst am 2. April oder so. Ich denke, dass wir sehen müssen, dass diese Reproduktionszahl eine Kenngröße ist, auf der wir vielleicht abschätzen können, wie die Dynamik ist. Wichtig sind natürlich auch andere Kenngrößen, wie zum Beispiel die Zahl der Fälle, die man pro Tag hat und wie sich das entwickelt. Das ist eine Kenngröße, die vielleicht auch deswegen wichtig ist, weil wir dadurch in der Lage sind, abzuschätzen, ob wir vielleicht die verbleibenden Fälle durch Tracing und Testing kontrollieren können und damit dann im Wesentlichen die Wirtschaft wieder in Fahrt bringen können.
Vor einer Woche hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn die gute Nachricht verkündet, dass die Reproduktionszahl auf 0,7 gesunken ist. Leider nähert sie sich mit 0,8, 0,9 wieder der 1 an. Sie hatten es prophezeit, es war wohl eine Meldeverzerrung über Ostern. Was heißt das, wenn wir mit einer Reproduktionsrate von 1 anfangen, die Einschränkungen zu lockern? So sieht es ja im Moment aus.
Ja, da muss man ja nicht großartig was modellieren, um das zu beantworten. Also wenn Sie mit einer Reproduktionszahl von 1 starten und dann etwas lockern, dann wird die Reproduktionszahl größer als 1 werden. Da kann man eigentlich gar nicht drum rum. Wir wissen aber nicht jetzt genau, wo überhaupt die Reproduktionszahl stehen bleiben wird. Also wenn das Robert-Koch-Institut jetzt 0,9 sagt, dann sind wir von 0,7 nach 0,9 gegangen. Wir wissen jetzt nicht, ob das allein nur der Meldeverzug war, der über Ostern entstanden ist. Es kann ja auch sein, dass die Kontakte, die zusätzlich in der Osterzeit gewesen sind, wo die Familien ja sich dann doch getroffen haben oder irgendwelche Zusammenkünfte stattgefunden haben, die sonst nicht stattgefunden haben und die eigentlich auch nicht erwünscht waren. Wie ist diese Auswirkung jetzt auf die Reproduktionszahl? Das werden wir jetzt in den nächsten 2 Tagen wissen. Das ist ungefähr der Abstand, bei dem diese zusätzlichen Kontakte dann wirksam werden und sichtbar werden in den Daten. Und dann haben wir vielleicht mal ein ganz gutes Gefühl dafür, was diese leichte Erhöhung der Kontaktzahlen, die zu Ostern gewesen ist und 3 Tage angedauert hat, letztlich für eine Auswirkung hatte und zeigt uns vielleicht, welchen Spielraum wir haben, um zu spielen, in Anführungszeichen, mit den Maßnahmen und den Lockerungen. Also entweder wird es so sein, dass wir feststellen, okay, die Zahl bleibt unter 1, es war nur Meldeverzögerung und die Kontakte haben eigentlich gar kein Problem gebracht. Das wäre, wenn es jetzt ungefähr stehen bleibt bei der 0,9, könnte man das wahrscheinlich so sagen. Wenn es allerdings dann weiter ansteigt und diese 3 Tage dazu führen, dass wir temporär über die 1 rübergehen, dann kann man sich ausrechnen, dass es wirklich wichtig ist, dass wir sehr restriktiv mit den Lockerungen umgehen.
Dass wir politisch auch nochmal umsteuern und nochmal einen Schritt zurückgehen, dann bei dem nächsten Termin am 30. April des Corona-Kabinetts?
Das ist eigentlich eine politische Entscheidung. Da kann ich eigentlich nicht wirklich was zu sagen. Ich habe ja öfter mal auf die 2 Szenarien hingewiesen, die wir haben, nämlich diese dauerhafte Koexistenz mit dem Virus oder der Versuch, den Virus auszutrocknen. Also da ist vielleicht dann doch eine Entscheidung zu fällen, grundsätzlich auf der politischen Seite, welchen Weg man gehen möchte. Ich halte es auch für ratsam, dass man diesen Weg klar formuliert. Also damit man die Menschen mitnimmt und die Menschen, also die Bürgerinnen und Bürger dann wissen, was sie eigentlich gerade tun. Also wofür machen sie jetzt die Einschränkungen und wofür durchleben sie diese Einschränkungen, um diese lange Koexistenz zu haben und zu behalten oder um wirklich das Virus auf niedrige Zahlen runterzubringen, die dann kontrollierbar sind und dann wieder aufatmen zu können. Diese 2 Strategien sind auf dem Tisch, aber es ist nicht klar formuliert, welche Strategie die Regierung eigentlich verfolgt.
Sagt Michael Meyer-Hermann vom Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig. Er modelliert die Kontakte in unserer Gesellschaft mit digitalen Agenten. Damit will er herausfinden, was gegen die Pandemie wirkt und was nicht.